Wohlstand für alle. Das ist ein Podcast, der unter anderem auch auf Spotify zu hören ist und der sich wöchentlich mit dem Thema Geld und allem, was dazugehört, beschäftigt. Es freut mich sehr, heute mit dem Podcastern Ole und Wolfgang ins Gespräch zu kommen. Wie kam es zu dem Namen, also Wohlstand für alle, und welche Bedeutung hat er für euch?
Der Name ist selbstverständlich ein Bezug auf Ludwig Erhard und sein berühmtes Buch Wohlstand für alle. Und das ist zum einen eine Provokation, nämlich eine Provokation derer, die sich gerne auf Ludwig Erhard berufen. Und das sind in der Regel Konservative und Neoliberale. Und zum anderen steht ja damit auch doch etwas, was man ein Versprechen nennen kann, nämlich Wohlstand für alle. Das kann ja auch ein Imperativ sein, das kann ja auch eine linke Politik sein, die sich dann aber doch etwas anders gestaltet, als sich das ein Ludwig Erhard vorgestellt hätte. Und dieses Versprechen Wohlstand für alle, das halten wir für absolut einlösbar, und das zeigen wir auch immer wieder in unserem Podcast auf, dass man beispielsweise mit einer anderen Geldpolitik, mit anderen Investitionen, mit Umverteilung, auch mit Enteignung durchaus so etwas wie Wohlstand für alle herstellen kann.
Ich würde auch sagen, es ist nur teilweise ironisch gemeint, dieses Wohlstand für alle. Natürlich ist es mit einem gewissen Augenzwinkern, dass wir dieses Motto der 50er-Jahre-CDU da übernehmen. Aber es ist gleichzeitig auch bierernst gemeint, weil es natürlich die Welt ist, die wir wollen. Und diejenigen, die sich heute auf Ludwig Erhard berufen, muss man sagen, die haben mit diesem Ziel eigentlich nur noch wenig gemein. Die freuen sich vielleicht über ein paar Prozent Wirtschaftswachstum, aber ob das wirklich bei allen ankommt, interessiert diese Menschen meistens herzlich wenig.
In eurer Selbstbeschreibung zum Podcast sagt ihr, dass ihr wöchentlich ein Wirtschaftsthema behandelt und dabei einen anderen Blick auf ökonomische Zusammenhänge werfen wollt. Was ist da euer Anspruch? Also was ist der andere Blick, der euren Podcast ausmacht?
Naja, ich glaube, wir wollen vor allem entmystifizieren. Also erst einmal denken viele Menschen, dass Wirtschaft immer wahnsinnig komplex sei. Und das stimmt auch, das ist es. Aber viele Dinge kann man doch, eine gewisse Komplexitätsreduktion vornehmen, sodass man vielleicht grundsätzlich versteht, was passiert, wenn meinetwegen die EZB Staatsanleihen kauft etc. Also so komplexe Themen, die kann man doch deutlich vereinfachen. Und es gibt auch wirklich viele Wirtschaftsmythen, die sich bis heute halten. Also meinetwegen sagen viele Liberale gerne, wenn wir die Steuern senken, dann werden die Investitionen erhöht und dann gibt es Wirtschaftswachstum, dann gibt es Wohlstand für alle. Und da wollen wir eben mal sagen, gut, gucken wir doch mal auf die Statistik, und dann sehen wir meinetwegen bei in der Statistik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nee, stimmt gar nicht, die Steuern sind in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesunken für Unternehmen, aber auch für Wohlhabende. Trotzdem gab es nicht mehr, sondern weniger Reinvestitionen. Von daher ist es zum Beispiel ein Mythos, den man aufdecken kann. Und so wollen wir versuchen, immer wieder Mythen, die über Wirtschaft, über Steuern, über Geld existieren, aufzudecken und dagegen zu arbeiten.
Und wir wollen auch zeigen, dass Wirtschaft eigentlich ein ganz großartiges Thema ist und dass man, wenn man sich die Tageszeitung kauft, sich eigentlich zunächst auf den Wirtschaftsteil stürzen sollte. Denn dort geschehen die wirklich spannenden Dinge. Dort sind die großen Geschichten zu lesen. Die finden wir gar nicht im Feuilleton, die finden wir auch gar nicht in der Politik. Die hecheln alle so ein bisschen der Wirtschaft hinterher. Manchen gelingt es besser, manchen schlechter. Und wir wollen zeigen, dass eigentlich die Wirtschaft ein Feld ist, mit dem sich ein jeder beschäftigen muss, weil es ihn sofort betrifft, wenn er ins Portemonnaie blickt, aber auch diese Ökonomie konstituiert unsere Lebenswelt und ist sehr verantwortlich dafür auch, wie gut oder wie schlecht wir leben, welche Visionen sich auftun, welche Horizonte, und dass man zugleich auch dort ein Bewusstsein dafür bekommt, wie ein sinnvolles gesellschaftliches Handeln möglich ist. Und das ist ja immer sehr schön zu hören, wenn dann in Leitartikeln noch einmal gesagt wird, jetzt muss man Krisen als Chancen nutzen. Das bleiben aber alles nur leere Phrasen, wenn man es nicht auch mit einer gewissen wirtschaftlichen Pragmatik verbindet und sagt, ja, Und dies wäre jetzt der Ausweg, indem man zum Beispiel Geldpolitik gänzlich anders organisiert. Und das sind Perspektivwechsel, die man vornehmen kann. Und dazu muss man nicht ein Wirtschaftsexperte sein. Also man muss nicht Wirtschaft unbedingt studiert haben, um gewisse Zusammenhänge zu verstehen. In gewisser Weise kann man sagen, hat man sehr gern in der Wirtschaftswelt so getan, als sei das eine so starke Spezialistendisziplin, dass sich da andere gar nicht richtig einmischen können. Das geht dann so weit, dass dann Konservative gern behaupten, naja, die Linken haben keine Ahnung von Wirtschaft. Und man kann aber konservativen Ökonomen mal ganz klar nachweisen, wie wenig Ahnung sie von Wirtschaft haben, wenn sie beispielsweise noch immer im Jahr 2021 geradezu sklavisch an der Schuldenbremse festhalten, dann muss man da ganz klar Defizite aufzeigen und kann auch, indem man solche Defizite aufzeigt, eine Repolitisierung des ökonomischen Diskurses vornehmen, sodass man, wie Ole es auch gerade sagte, nicht mehr so leicht auf Mythen hereinfällt. Und das wäre auch etwas, was wir wollen, dass wir eine doch aufklärerische Position einnehmen, in der Hoffnung, dass dadurch auch ein anderes Sprechen über Wirtschaft in Gang sich setzt und dann vielleicht auch ein anderes Handeln denkbar wird.
Welche Expertisen holt ihr euch heran und welche kritisiert ihr?
Naja, ich würde erst einmal sagen, wir holen uns alle möglichen Expertisen heran und wir kritisieren, was wir wirklich auch als kritikwürdig erachten, also wir kritisieren jetzt nicht einfach nur Ökonomen, weil sie liberal sind. Wir haben zum Beispiel in einer Folge zum Shareholder Value über Milton Friedman gesprochen, über seinen großartigen Aufsatz The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Da haben wir zum Beispiel, obwohl wir alles andere als liberal sind, auch einen Milton Friedman gelobt. Das heißt, da sind wir durchaus relativ offen und öffnen uns da allen Denkrichtungen, wenn man so will. Aber natürlich gilt unsere Kritik tendenziell eher neoliberalen Ökonomen oder zumindest Ökonomen, die wir als neoliberal bezeichnen, das ist ja doch ein sehr umstrittener Begriff, wie auch natürlich der neoklassischen Volkswirtschaftslehre, die an deutschen Universitäten sehr dominant ist. Das ist auch sicherlich etwas, das wir ganz stark kritisieren. Und natürlich holen wir uns auch Expertise von außen in den Podcast. Wir führen einmal im Monat ein Interview, zum Beispiel kürzlich mit der Juristin Katharina Pistor, kurz davor mit dem Historiker Adam Tooze, mit dem ich über die NS-Wirtschaft gesprochen habe. Und da holen wir uns auch ganz viele verschiedene Perspektiven in den Podcast, mit denen wir ins Gespräch kommen.
Und dann ist es die tägliche Lektüre von Wirtschaftszeitungen, Internetseiten. Ich lese zum Beispiel sehr gern das Handelsblatt, hin und wieder die Börsenzeitung, ein bisschen Financial Times. Dort bekommt man erstmal sehr viele Anregungen für Themen und es ist ja keineswegs so, als sei das alles nur aus einer einzigen ideologischen Stoßrichtung oder man kann auch ganz schnell dazu übergehen, Kommentare eher links liegen zu lassen. Dort steht dann häufig nochmal jetzt auf die Schuldenbremse treten, sondern man liest sich einfach die großen Interviews mit Hedgefondsmanagern oder so durch. Und das ist sehr schön, wie da in ganz großer Klarheit einfach mal dann eine ökonomische Entwicklung beschrieben wird, ganz ohne Moral. Aber das macht es ja dann so schön, dass man das Systemische dahinter entdeckt. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel Linken häufig fehlt, wenn sie über Wirtschaft sprechen. Dann reden sie sehr schnell moralisch darüber, eigentlich auch, um sich nicht um die Fakten bemühen zu müssen. Sie gehen sehr schnell in eine Empörungskultur über, ohne einmal das eigentliche Funktionieren des Systems zu begreifen. Das man aber begreifen muss, will man etwas verändern. Und da sind dann oft konservative, neoliberale Artikel sehr, sehr hilfreich, um Logiken zu verstehen. Oder mein Lieblingsneoliberaler ist Gary S. Becker. Und der hat ja eine Theorie entwickelt, wie man alles menschliche Handeln auf Ökonomie zurückführen kann. Und so ist dann bei dem auch ein Kind nur eine risikoreiche Investition, die Eltern abschließen. Und das klingt ungeheuer brutal. Wenn man aber einmal dort die Klassehandschuhe auszieht und das betrachtet und sich dann eine gewisse Familienpolitik zum Beispiel in Deutschland ansieht, dann muss man sagen, scheint da viel Gary S. Becker drin zu stecken.
Ihr habt gerade schon so ein bisschen Moral und Ideologie auch angesprochen. Kapitalismus als Ideologie zu entlarven und auch zu kritisieren, also das ist zum einen keine leichte Aufgabe, zum anderen aber auch eine Aufgabe, der ihr euch widmet in dem Podcast, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe.
Ja.
Da interessiert mich, erinnert ihr euch noch an den Moment, an dem euch klar wurde, dass Kapitalismus auch eine Ideologie ist, beziehungsweise mit einer Ideologie verhaftet ist?
Ich glaube, bei mir kam diese Überlegung über den Film. Dort bekommt man ja, weil ich mich sehr stark mit Hollywood beschäftigt habe, immer den amerikanischen Traum als etwas Erstrebenswertes untergejubelt. Und irgendwann fragte ich mich, was geschieht eigentlich mit all diesen Nebenfiguren und Statisten, die es am Ende nicht schaffen? Das war eine sehr frühe Frage, die ich mir stellte. Vielleicht war ich 16, 17. Und dann wird einem plötzlich klar, dass dieser Film einem Narrativ folgt, das sich aber auch in der Gesellschaft genauso wiederfindet, was aber zeigt, dass es eine Konstruktion ist und keineswegs als etwas Naturgegebenes betrachtet werden kann. Denn blickt man dann mal auf andere Filmländer, sieht sich dort andere Filme an, zum Beispiel einen Jean-Luc Godard, dann merkt man, dass es auch ganz anders geht, dass man ganz anders Geschichten erzählen kann. Und das zeigt eigentlich, dass diese Geschichte des Kapitalismus, die man bislang sehr erfolgreich geschrieben hat, man auch umschreiben kann. Und das war, glaube ich, für mich die erste Erfahrung, als ich noch nicht so viel Ahnung von ökonomischen Zusammenhängen hatte. Aber der Film hat es mich gelehrt.
Für mich war die Lektüre von Brecht sehr bedeutsam. Also in der 10. Klasse war das, glaube ich, haben wir Der gute Mensch von Sichuan gelesen von Bertolt Brecht. Und das war für mich tatsächlich eine wahnsinnig bedeutsame Lektüre, weil es ja da um eine Frau geht, die gut sein will im Kapitalismus. Sie will ein Unternehmen aufbauen, um den Armen zu helfen. Und sie stößt dann immer auf die harte Realität, dass sie, wenn sie den Armen finanziell helfen will, erstmal etwas erwirtschaften will. Gleichzeitig wollen die Armen aber die ganze Zeit ihre Hilfe in Anspruch nehmen, weshalb sie sich dann aufteilen muss in die gute Chanté und den bösen Vetter Shuita. Also da wird ihre Persönlichkeit zweigeteilt, damit sie diesen Widerspruch überhaupt aushalten kann. Und das ist eigentlich der Moment gewesen, wo ich zum ersten Mal im Leben gemerkt habe, wie wenig unser Wirtschaftssystem mit Moral, mit dem, wie wir die Welt gerne hätten, eigentlich zu tun hat. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Einschnitt, der mich dann sicherlich auch dazu geführt hat, kritischer über Wirtschaft und Kapitalismus nachzudenken.
Welche Rolle spielt Identitätspolitik bei eurer Herangehensweise an wirtschaftliche Themen?
Also wenn man Ökonomie ganz weit fasst, spielen natürlich identitätspolitische Fragen auch in ökonomischer Weise immer mit rein. Aber wir machen kein identitätspolitisches Thema jetzt. Wir werden aber beispielsweise jetzt bald eine interessante Frage stellen, inwieweit der Kapitalismus selbst ein System ist, das entweder Rassismus herstellt, reproduziert, manifestiert oder dieses System eine antirassistische Schlagkraft hat. Es gibt ja im Kommunistischen Manifest von Marx und Engels diese Überlegung, dass der Kapitalismus eine insofern fortschrittliche Kraft hat, als er alles Stehende und Ständische verdampfen lässt. Das heißt, es lösen sich dann zum Beispiel auch rassistische Traditionen durch die Entwicklung des Kapitalismus auf. Ist das aber dorthin zu treiben, dass man sagt, der Kapitalismus, der Markt selbst regelt das schon, dass es vielleicht am Ende keine Unterdrückung mehr gibt? Wahrscheinlich eher nicht, aber das ist zumindest eine interessante Überlegung, die gewisse Entwicklungen auch beweisen. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass sich sehr viele große Unternehmen beispielsweise jetzt gerade um Diversity bemühen. Was wir auch schon angesprochen haben, ist natürlich, dass wir, wenn wir von Arbeit sprechen, sehr häufig nur von der Erwerbsarbeit sprechen und die ganze unbezahlte Arbeit vollkommen ausblenden. Und damit blenden wir zum großen Teil vor allem Frauen aus? Also auch da haben wir die Frage der geschlechtlichen Identität. Aber ich glaube, das hat mit dem, was man so gemeinhin unter Identitätspolitik versteht, eher weniger zu tun. Und vielleicht kann man sagen, dass wir ja eigentlich zwei Diskurse so erleben, wenn man das Feuilleton dann mal hin und wieder doch liest. Zum einen gibt es die Position, die ganz stark sich für identitätspolitische Belange einsetzt. Und zum anderen gibt es die Position, die sich nur daran abarbeitet, dass sich manche sehr stark mit Identitätspolitik beschäftigen. Vielleicht sollte man sagen, ja, hat alles irgendwie seine Berechtigung, aber vielleicht gibt es auch noch ein anderes Thema, zum Beispiel das Ökonomische, was aber nie davon gänzlich getrennt werden kann, denn selbstverständlich ist der Kapitalismus auch ein System, in dem es beispielsweise Rassismus gibt, in dem es eine ganz starke Wirtschaftspolitik dahingehend gibt, dass die Frau schlechter verdient, marginalisiert wird und so weiter.
Ja, diesen Begriff Identitätspolitik haftet in letzter Zeit in einigen linken Kreisen eben etwas Negatives an. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die politische Linke diese emanzipatorischen Debatten viel früher geführt hat als der Rest der Gesellschaft. Also Fragen der Frauenemanzipation oder des Antirassismus wurden von der politischen Linken schon häufig viel früher behandelt als von Liberalen oder erst recht als von Konservativen. Und nun sieht die politische Linke aber das, und da sieht man eben das, was Wolfgang eben angesprochen hat, alle Stände schon stehende verdampft im Kapitalismus. Und der Kapitalismus, der bislang auf unbezahlter Frauenarbeit basiert und der auch auf Kolonialismus basiert hat oder immer noch basiert, der schafft es auf einmal, sich öffentlich als Vertreter von Antirassismus und von Frauenemanzipation zu verkaufen. Ja. Wir erleben Diskurse, in denen die Frauenemanzipation auf einmal darauf beschränkt wird, dass Frauen auch in Vorstandsetagen kommen oder dass Schwarze ähnlich häufig repräsentiert sind in Vorstandsetagen. Und damit sieht sich die politische Linke konfrontiert. Und das führt dann leider häufig dazu, dass diese sogenannten identitätspolitischen Debatten alle zu progressivem Neoliberalismus erklärt werden. Und das ist sicherlich auch falsch.
Identitätspolitik gehört dazu auch, ihr sagen, darunter fällt auch ein Klassenbewusstsein. Und schafft ihr dieses Klassenbewusstsein in eurem Podcast?
Das ist ja jetzt eine aktuelle Debatte. Also diese Frage, ob man diesen Begriff Klassismus stärker machen muss, gerade auch, weil er sich gut einspeisen lässt in identitätspolitische Forderungen, die momentan laut werden, auch wenn es um Forderungen nach Quote geht, ob man nicht da auch einen Klassismus-Schwerpunkt setzen kann. Insofern, als man sagt, es müssen auch vertreten sein Menschen aus der Arbeiterklasse. Ich glaube, man kann diesen Klassismus-Begriff, der ja ganz stark geprägt ist von einem amerikanischen Diskurs, der auch schon eine Weile alt ist, sicherlich so verstehen, dass er eine Möglichkeit hat, über die Fragen der Repräsentation hinausgehend, also dass er darüber hinausgehend entscheidend sein kann und dass er auch sicherlich ein gewisses Potenzial hat. Ich weiß aber nicht, ob wir mit diesem Begriff gut zu fassen sind. Also sicherlich ist schon klar, dass wir wissen, dass wir nicht in einer klassenlosen Gesellschaft leben und dass wir nicht einfach sagen, na ja, es gibt halt, wie sagt das Friedrich Merz, es gibt halt sozial Schwache. Das ist natürlich etwas, wofür wir sensibilisieren, dass meistens die, die als sozial schwach bezeichnet werden, sozial sehr stark sind, aber finanziell schwach sind, weil eine Politik dahinter steht, die genau das so möchte. Insofern würden wir schon deutlich machen wollen, dass es eine Klassengesellschaft gibt und dass auch immer noch der Klassenkampf sehr wichtig ist. Aber ich glaube, das geht gar nicht so sehr um Fragen der Repräsentation, sondern eher begreifen wir auch eine Wirtschaftspolitik, die wirklich links ist, als eine, die sich einem Kampf stellt, die nicht also nur darum bittet, irgendwo repräsentiert zu sein, sondern man hat es mit Konfliktpartnern zu tun und mit Gegnern zu tun, die sich sehr dagegen sträuben, dass sich etwas ändert, weil es letztendlich an ihren Besitz geht. Und da hört dann auch die normale Frage der Repräsentation, die sich vielleicht jetzt in Parlamenten stellt oder in irgendwelchen Gremien stellt, auf. Und da haben wir es eher mit einer Form des Klassenkampfes zu tun. Und die Idee des Klassenkampfes ist schon extrem in den Hintergrund gerückt, wenn es um Debatten geht. Das sieht man auch daran, dass auch von linken Parteien relativ wenig da kommt, sondern es kommen höchstens mal höfliche Bitten, ob man nicht auch Millionäre mehr besteuern könnte oder ob es nicht sinnvoll wäre, die eine oder andere Maßnahme zu treffen, ein bisschen mehr Geld den Armen zu geben. Aber darüber hinaus geht das nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch durch diesen historischen Bezug immer wieder deutlich machen wollen. Die Dinge, die wir heute genießen, 40-Stunden-Woche, 8-Stunden-Tag und, das sind Dinge, die sind erkämpft worden. Da wurde nicht irgendwo mal eine Petition unterschrieben und da wurde auch nicht mal ein bisschen getwittert und da wurde auch nicht gesagt, hier, wir wollen mal gucken, ob hier eine Quote erfüllt ist, sondern das wurde erstritten mit Streiks und da war man zu vielem bereit und da ist man heute leider viel zu zimperlich unterwegs.
Ich glaube, das Problem am Klassismusbegriff lässt sich relativ leicht folgendermaßen zusammenfassen. Wenn man sich antirassistisch engagiert, dann ist man, also möchte man ja, dass der Rassismus in der Gesellschaft verschwindet. Und wenn man sich antiklassistisch organisiert, dann möchte man, dass der Klassismus verschwindet. Das Problem ist nur, wenn der Klassismus verschwindet, bedeutet das einfach nur, meinetwegen, die Armutsdiskriminierung endet. Das bedeutet aber nicht, dass damit die Armut endet. Das bedeutet damit nicht, dass die Klassengesellschaft an sich endet. Und das ist, glaube ich, unser großes Problem mit dem Klassismusbegriff, dass solange Klasse und besonders Armut einfach nur als eine Identität wahrgenommen wird, wo man sagt, die Armen sollen auch ein bisschen repräsentiert werden, meinetwegen mehr Arbeiterkinder im Bundestag oder sonst was, solange verschwindet die grundsätzliche Kategorie der Klasse nicht und solange ist auch der Kampf gegen Klassismus relativ zahnlos, was natürlich nicht bedeutet, dass er deshalb völlig sinnlos zu führen ist. Wir setzen uns auch immer wieder gegen Armutsdiskriminierung ein in unserem Podcast, sprechen zum Beispiel darüber, in was für groß angelegten Kampagnen insbesondere auch die Springer-Presse gegen Arbeitslose gehetzt hat. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Aber man muss eben auch über diesen Klassismus hinaus die Klasse selbst kritisieren.
Ich arbeite ja auch für ein Medium für die Ohren, nämlich das Radio. Und komplexe Inhalte hörbar und gut verständlich zu machen, das ist nicht besonders leicht. Wie schafft ihr es, so auf den ersten Blick dröge und komplexe Wirtschaftsthemen verständlich und spannend aufzubereiten?
Also ich weiß noch, dass ich mich geärgert habe, als ich angefangen habe, mich für Wirtschaft zu interessieren, dass ganz viele Themen nicht nur langweilig präsentiert werden, sondern dass sie schon sehr voraussetzungsvoll sind. Also wenn man sich in Zeitungen Kommentare durchliest, meinetwegen zu Geldpolitik, da wird halt einfach gesagt, Zentralbank erhöht die Zinsen und dann passiert das und das und das und das und das. Und es wird einfach so gesetzt, als wäre es völlig klar, als wäre es selbsterklärend. Und das hat mich eigentlich schon immer geärgert. Und ich wollte von Anfang an mit diesem Podcast es schaffen, dass man denjenigen, die noch bei Null sind, die Möglichkeit gibt, in diese Themen einzusteigen. Und es ist auch ganz häufig so, dass wenn ich anfange, mich mit einem Thema für den Podcast auseinanderzusetzen, dass ich dann auch selbst erst richtig tief in dieses Thema einsteige. Und ich setze mir immer das Ziel, dass der Podcast so sein soll, dass jemand, der noch keine Ahnung von dem Thema hat, sofort reingesogen wird und dass ich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt auch ein wirklich junger Mensch, sage ich mal 16 Jahre alt, dass ich mich dann auch von der Art und Weise, wie moderiert wird und wie hingeführt wird, auch didaktisch angesprochen fühle.
Und man macht da nichts falsch, wenn man ruhig nochmal etwas ein zweites Mal erklärt, auch wenn man das 3 Podcast-Folgen vorher schon getan hat. Das Publikum ist ja nicht gleichzeitig ein Archiv permanent. Und deswegen ist das durchaus gut, Dinge wieder aufzugreifen, miteinander zu verbinden. Begriffe sollte man schon verwenden aus der Wirtschaftswelt, weil man ja auch sie dann vielleicht irgendwo einmal wiederfindet, liest und einordnen kann. Nur kann man sie ja auch direkt erklären. Man kann ja gleich noch einen Einschub machen, was das eigentlich bedeutet. Oder das zumindest mal antippen und sagen, das ist nochmal ein größeres Feld, das muss nochmal extra bearbeitet werden. Und ich glaube, was doch sehr hilft, ist die dialogische Form. Das das haben die alten Griechen ja nicht umsonst getan, dass sie auch häufig in Dialogen philosophiert haben und das in dieser Weise niedergeschrieben haben. Denn das macht das schon nochmal lebhafter und lässt auch nochmal in einer anderen Weise den Geist darauf reagieren, wie jetzt ein Thema erörtert wird.
Das Problem ist ja auch einfach, dass das Thema Wirtschaft so unglaublich groß ist. Ich werde häufig tatsächlich angeschrieben auf Twitter oder auf Instagram und werde gefragt, Ole, was ist denn eine gute Einstiegslektüre, um ins Thema Wirtschaft reinzukommen? Und da muss man wirklich klar sagen, dieses Thema Wirtschaft ist so gigantisch groß und hat so viele Facetten, da gibt es überhaupt nicht eine gute Einstiegslektüre. Also wir haben ja schon angesprochen, wir können über Geldpolitik sprechen, wir können aber auch über Frauenarbeit, wir können über wirtschaftshistorische Zusammenhänge sprechen. Es gibt so viele Facetten, es gibt auch philosophische Hintergründe natürlich. Wir sprechen auch in unserem Podcast über Marx, wir sprechen aber auch meinetwegen darüber, was bedeutet Neoliberalismus und leiten das erstmal her, wo dieser Begriff herkommt. Das heißt, es gibt unglaublich viele verschiedene Themen und es ist nicht möglich, irgendwie den perfekten Einstieg in Wirtschaft zu finden, sondern man muss sich all diesen einzelnen Themen nach und nach nähern. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den Podcast für viele so interessant macht, dass jede Woche eine neue Folge mit einem neuen Thema kommt, die einen neuen Anhaltspunkt bietet, um sich dem Thema Wirtschaft zu nähern. Und dann passiert das, was Wolfgang eben beschrieben hat. Dann entstehen Verbindungen zwischen den einzelnen Themen, die vielleicht sonst nicht sofort sichtbar werden. Und vieles, was man vorher schon mal in einem ganz anderen Kontext gehört hat, versteht man jetzt in einer neuen Folge vielleicht ganz neu oder sieht es ganz anders.
Und das ist es, was auch häufig ein Problem der Nachrichten ist. Das beschreibt Neil Postman schon in Wir amüsieren uns zu Tode, dass in den Nachrichten gerne dieser Satz fällt, früher geradezu inflationär und nun zu etwas ganz anderem. Und eigentlich müsste man sich, wann immer man diesen Satz ausspricht, fragen, na, aber hat das eine nicht vielleicht auch was mit dem anderen zu tun? Und diese Verbindungen herzustellen, nicht mutwillig, aber da, wo sie Sinn ergeben, das ist schon ein Anliegen von uns.
Wie hat sich der Podcast aus eurer Perspektive über die Zeit nun weiterentwickelt? Also welche Entwicklungen fallen euch selber auf?
Einerseits sind wir es erstmal immer mehr gewöhnt, miteinander auf diese Art und Weise zu interagieren. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann nochmal in die allererste Folge reingehört und war doch erstaunt, wie gehetzt ich da am Anfang klinge und wie aufgeregt. Das hat sich, würde ich sagen, komplett gelegt mittlerweile. Also diese Art und Weise des Sprechens, die hat sich doch sehr stark normalisiert. Und aber nicht nur wir haben uns natürlich weiterentwickelt, sondern es hat sich vor allem auch eine Hörerschaft entwickelt. Eine Hörerschaft, die uns E-Mail schreibt, die uns wirklich teilweise auch sehr ausgiebige Rückmeldungen gibt. Also neulich haben wir zum Beispiel über die Börse gesprochen und da schrieb uns dann ein Quant, also jemand, der früher an der Börse gearbeitet hat, und schickte uns einen 26-seitigen Brief. Und wir bekommen also eine große Rückmeldung von den Menschen, die uns hören, was uns natürlich sehr glücklich macht. Wir sehen aber auch, dass in den Kommentaren, wir sind ja auch auf YouTube vertreten, dass in den Kommentaren diskutiert wird. Und das macht uns doch recht stolz, würde ich sagen, dass diese Community, das ist immer so ein furchtbar inflationär benutzter Begriff, aber dass diese Community tatsächlich wächst.
Welche Themen stehen denn jetzt in den nächsten Wochen bei euch an und wonach entscheidet ihr, welches Thema ihr als nächstes behandeln wollt?
Es gibt immer langfristige Themen, Dinge, die wir immer wieder aufgreifen, dass wir weiter uns mit Marx beschäftigen werden, ist völlig klar. Und dann gibt es Kurzfristiges, auf das wir reagieren können wollen. Jetzt gibt es eine erneute Debatte um die Schuldenbremse. Bei den Konservativen gibt es jetzt unterschiedliche Positionen dazu. Keiner will gänzlich davon abrücken, aber doch ist man bereit, sie zu modifizieren, diese Schuldenbremse. Also das wäre ein Thema, das man wieder aufgreifen kann. Dann haben wir ja noch so eine Reihe, sagen wir, lustige Ökonomen und ihre Witzebücher.
Wirrköpfe der Gegenwart.
Ja, Wirrköpfe der Gegenwart. Dort haben wir ja schon Hans-Werner Sinn oder Markus Krall und Roland Bader auseinandergenommen. Das heißt, das sind Ökonomen, die sehr populär sind, aber diese Popularität deckt sich nicht mit Expertise oder mit großen Analysen, sondern eher mit viel Populismus und eigenwilligen Anschauungen. Und da wollen wir auch weitermachen. Zum Beispiel gibt es ja Frank Thelen, der große, große Visionär, der uns erklärt, wie wir morgen leben werden. Und das hat er vermutlich vor allem aus irgendeinem Tech-Podcast aus Amerika. Mit sowas muss man sich auch beschäftigen, weil diese populären Ökonomen und Start-Upper und sind sehr einflussreich. Die beraten ja zum Teil Politiker, die machen große TED-Talks, die verkaufen zehntausende Bücher. Und das muss man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen und muss aber dann aufzeigen, was ist denn da eigentlich so die Ideologie? Und vor allem muss man die Luft rauslassen. Und das wird uns hoffentlich auch bei Frank Thelen gelingen. Also das sind Sachen, die anstehen. Und sicherlich werden wir weiterhin uns mit der Börse beschäftigen. Das heißt, Themen gibt es ohne Ende und es kommen immer wieder neue. Also man liest eine Wirtschaftszeitung und hat sofort wieder drei Ideen.
Neuerdings produzieren wir auch einmal im Monat Wohlstand für alle Literatur. Und da geht es dann nicht um Sachbücher, also häufig zitieren wir aus Sachbüchern oder aus Artikeln oder Online-Publikationen. Und nun wollen wir uns einmal in die Welt der Literatur begeben. Wir haben in der ersten Folge über Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl gesprochen. Ein natürlich sehr ökonomischer Kinderroman, muss man einfach sagen, wo Themen wie Armut, Unternehmertum, aber auch Imperialismus und Kolonialismus doch eine sehr große Rolle spielen. Und beim nächsten Mal wird es dann gehen um Emile Zolas Paradies der Damen, sicherlich von einer gänzlich anderen Qualität, aber ja, beides sehr, sehr interessant.